Zum Eingang für diese Stunde lese ich den Text aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. 1. Mose 12, 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Da steht dieses viermalige, heilige, göttliche Ich will über dem Leben dieses Mannes, in dem du dann nachher Geschichte Israels, Geschichte der Welt, Geschichte des Glaubens gemacht hast bis zum heutigen Tag und noch machen wirst, bis du dein Reich vollendest in dem Kommen deines Sohnes, lieber Vater im Himmel. Dieses göttliche Ich will. Wo es kein Kneifen gibt, kein Ausweichen, auch wenn die Nachkommen Abrahams das gerne gelegentlich getan hätten. Dieses göttliche Ich will, das gegolten hat in den dunklen Stunden, den Pogromen, den Nächten voller Jammer und Leid mitten in Auschwitz. Und es blieb dabei, ich will. Davon bist du nie mehr zurückgegangen. Und bis zum heutigen Tag gilt es über diesem deinem Volk, welcher Lage und welcher inneren Verfassung, welchem Glauben, Ungehorsam oder welcher Not es auch immer steckt, über diesem Volk steht dieses, was bei Abraham begann. Ich will dich segnen, du wirst ein Segen sein, ich will dich zum großen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Herr, wir staunen und beten dich an über der Treue, die du hast, dass du deine Berufung und deine Verheißungen nie zurückziehst, sondern dass du das vollendest bis auf den besonderen Tag deines Sohnes, unseres Heilandes und des Messias Israels. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Wir nehmen die Plätze ein. Wir haben noch, liebe Gäste aus Israel unter uns, einmal David und Lisa Loden und dann Yusif Odeh. Wir wissen, dass David und Lisa Loden ganz besonders die Gabe des Singens und Musizierens von unserem Vater im Himmel bekommen haben. Und sie werden uns jetzt zunächst ein Lied singen. Und zwar sind es zwei Lieder. Das erste, das sie singen, ist Psalm 137, Vers 1 und 2. Das möchte ich jetzt zunächst lesen. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Und das zweite ist ein anderer Text. Der erste Text ist wohl öfters gesungen und bekannt worden von Menachem ben Chaim. Und der zweite Text aus dem Englischen übersetzt heißt: Du wirst unsere Augen öffnen, um zu sehen die Rückkehr nach Zion in Gnaden. Gesegnet bist du, Herr, oder seid ihr, Herr, der zurückkehrt und seine Schechina, seine Herrlichkeit nach Zion bringt.
Sure. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, mit der soeben verlesenen Berufung Abrahams beginnt die Geschichte Israels. Durch diese Berufung hat Gott sich ein Volk geschaffen, das Volk der Juden. Das Volk der Juden ist ein von Gott gewolltes Volk. Und er hat es gezeugt, steht am Ende der 5 Bücher Mose. Er hat es gewollt, er hat es gezeugt, er hat es geschaffen. Er ist der Vater dieses Volkes. Ich ging heute Nachmittag durch diese Baumanlage hier, die zu diesem Haus gehört, und sah die 14 Gedenksteine, immer wieder durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Und mir fiel auf, dass von den 14 Gedenksteinen 8 von Abraham und seinen Söhnen sprechen. Also die Hälfte. Abraham, von dem heißt es, er glaubte Gott. Ja, blind, er sah ja gar nichts. Es war hier noch nichts, weder ein Volk noch ein Land. Aber er glaubte Gott aufs Wort hin. Und das war seine Gerechtigkeit. Und dieses Volk ist geworden und besteht noch. Und wir fragen heute Abend nach der Identität dieses Volkes, der Juden. Und ihre Bedeutung für die Menschheit. Der Weg der Juden heute, so können wir das heute Morgen klar machen, in der Konferenz, ist der Weg von Auschwitz nach Zion. Auschwitz, bei uns hier in Europa, in Deutschland, sollte das Aus der Juden werden hier in Europa. Und schließlich in der ganzen Welt. Aber nach Auschwitz wurde dann schon 3 Jahre später der Staat Israel gegründet. Das Volk der Juden wieder im Land und bildet einen Staat nach Jahrtausender Unterbrechung. Die Juden wieder in ihrem Land, in Zion, im Land der Verheißung, was Gott damals, vor 4000 Jahren, dem Abraham verheißen hat. im Land der Väter. Das ist ein Wunder, das ist phänomenal und ist einmalig in der Geschichte der Völker. Dass dieses Volk zerstreut in alle Winde nicht untergegangen ist. Gott, ihr Gott, hat es hindurchgerettet, dieses Volk, durch die Jahrhunderte, durch die Judenpogrome, die sie auch hier und gerade hier im christlichen Abendland immer wieder erlitten haben. Mit Tausenden, insgesamt Millionen von getöteten Juden. Die Juden haben sich selbst als Volk nicht aufgegeben. Gott hat sie nicht aufgegeben. Sie haben sich selbst als Volk nicht aufgegeben. Sie haben ihre Identität als Juden bewahrt. Das ist phänomenal, das ist einmalig in der ganzen Völkergeschichte. Sie sind ja verfolgt, diskriminiert, verjagt, getötet und in Auschwitz 6 Millionen von ihnen umgebracht worden. Nur, weil sie Juden waren. Aus keinem anderen Grund. Und das ist eben etwas anderes, diese Judenfeindlichkeit, als Ausländerfeindlichkeit. Es richtet sich letztlich diese Feindlichkeit gegen den Gott und das Gesetz der Juden. Psalm 2 sagt das schon sehr deutlich. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, den Messias, und damit auch gegen sein Volk. Gegen Israel und auch die Gemeinde Jesu Christi. Und noch deutlicher im Psalm 83, in Bezug auf Psalm 2, warum toben die Nationen, heißt es hier, Psalm 83, Vers 3 folgend, denn siehe, deine Feinde toben, du Volk der Juden, Israel. Und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge, gegen das Volk Gottes. Und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Sie sprechen, kommt, lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Und 2000 Jahre hieß dieses Gebiet nicht mehr Israel, sondern Palästina. Denn sie haben sich beraten und einmütigen Herzens, haben sie einen Bund gegen dich geschlossen. Dann werden die einzelnen Völker hier genannt. Man kann das sehr vergleichen, wenn man einmal die geografische Karte vornimmt. Die gesagt haben, lasst uns in Besitz nehmen die Weideplätze Gottes, eben dieses Land. Aber am Ende heißt es dann, lasst sie beschämt und erschreckt sein, für immer mit Scham bedeckt sein und umkommen, damit sie erkennen, dass du allein, Herr, ist ja dein Name, der Höchste bist über der ganzen Erde. Daher die Frage, und sie ist eine existenzielle Frage, sie geht die Existenz Israels an. Werden sie, das Volk der Juden, noch ein Auschwitz im eigenen Land Israel erleben? Denken Sie nicht, dass dieser Gedanke so ganz fern ist. Ein führender Mann im islamischen Raum, Gaddafi, hat es noch am Vorabend des Golfkrieges 1990 gesagt, bei einem Treffen, bei einem Kongress der Arabischen Liga in Damaskus, wenn sie denn schon, die Juden, zurückkehren ins Land, dann aber nicht ins Land ihrer Verheißung, denn Israel wird ihr Grab werden, Palästina Friedhof aller Juden, Auschwitz dann im eigenen Land. Und was wird mit den Juden in der Diaspora? Ein Drittel der Gesamtzahl der Juden heute sind im Land und ein anderes Drittel ist noch in der Zerstreuung und wieder ein weiteres Drittel hauptsächlich in Amerika. Doch mehr als ein Drittel, also etwa zwei Drittel sind noch draußen. Was wird aus ihnen? Man hat sich in der Knesset unterhalten darüber vor einigen Jahren, ich habe das verfolgt. Sehr ernsthaft, was wird aus unseren Schwestern und Brüdern in der Diaspora? Nicht in Russland, in Osteuropa, in diesen Ländern, da kommen sie zurück ins Land. Immer noch und immer wieder, so zigtausenden. Aber es sind noch Millionen dort und die Judenfeindlichkeit nimmt in diesen Ländern auch in der Kirche wieder zu. Aber im Wohlstandswesten, die Juden dort, sie wollen ja gar nicht zurück ins Land der Väter. Was wird aus ihnen werden? Das war eine ernsthafte Frage in der Knesset, also im dortigen Bundesparlament, im Bundestag in Israel. Werden sie bei ihrem Judentum bleiben? Werden sie ihre Identität bewahren? Vermischen Sie sich nicht immer mehr, wollen Sie sich nicht assimilieren, sein wie die anderen, angleichen, vor allen Dingen Ihren Wohlstand nicht aufgeben. Misch ihn, sodass die Kinder gar nicht mehr wissen, sind wir denn noch Juden oder nicht. Und in dritter Generation könnte es sein, dass ein heimlicher Holocaust sich vollzogen hätte. Nicht mehr blutig, sondern ein heimlicher. Das sind existenzielle Fragen und ich hoffe, dass sie uns als Gemeinde Jesu Christi bekümmern. Denn letztlich sitzen wir in einem Boot mit ihnen. Das Heil kommt aus den Juden, der Heiland ist aus den Juden gekommen und wir sind danach gekommen. Und es gibt auch keine andere Rettung, der Retter wird kommen. Nach Zion, vom Zion, ist der Messias Jesus Christus. Werden Sie im eigenen Land, im neuen, im modernen Israel, Ihre jüdische Identität bewahren? Das ist eine ganz akute Frage. Werden Sie in diesem heutigen Israel Ihre jüdische Identität bewahren? Zunächst müssen wir uns fragen, liebe Schwestern und Brüder, woher stammt denn die Identität der Juden? Und wie haben sie diese bis heute bewahrt? Die Juden stehen im Plan Gottes. Ich will. Und so hat Gott den Abraham berufen und aus ihm ein Volk werden lassen. Zunächst war es ja noch nicht da, dieses Volk. Nach dem Heilsplan Gottes. Darin liegt auch ihre bleibende Bedeutung. Die Identität des Juden stammt nicht aus ihm selbst. Sondern aus der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Das ist auch nicht anders mit den Christen. Unsere christliche Identität stammt nicht aus uns selbst, sondern aus unserer Zugehörigkeit zum Leibe Christi. Das ist ja die Gemeinde Jesu Christi. Sie kann daher auch nicht in die individuellen Verletzungen erliegen. die kommen, die sind da. Nein, die Juden haben ihre Identität von Gott. Wenn anders wir Christen sind, haben wir sie auch von Gott. Nun die Frage, wie haben die Juden denn bis heute diese ihre Identität ganz praktisch bewahrt? Man könnte jetzt auch hier fragen, wie werden wir in Zukunft unsere Identität bewahren? Und wie kommt es, dass viele in der Christenheit ihre Identität nicht mehr bewahrt haben, sondern abgefallen sind? Und das geht ja bis in unsere eigenen Häuser hinein, oder nicht? Unsere Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder, Verwandte. Kennen Sie welche, die ihre Christi-Identität aufgegeben haben? Der große Abfall setzte ein im Dritten Reich. Die deutschen Christen. Das war eine Majorität, die ihre christliche, biblisch-christliche Identität nicht bewahrt haben. Und das ist weitergegangen bis in unsere Tage hinein. Es gibt eine wissenschaftlich-historische Untersuchung, um die Gründe herauszufinden für diese Bewahrung der Identität der Juden. Man hat da etwa 5 Gründe gefunden. Erstens, der Zusammenhalt der jüdischen Familie nach biblischer Ordnung. Die Ehe hochgehalten bis heute im Judentum, nicht so bei uns. Und die Familie. Wir wissen um den Familienzerfall bei uns. Ehe und Familie als Grundordnung Gottes ist durch die ganzen Jahrhunderte hochgehalten worden und dadurch das Volk erhalten geblieben. Zweitens, die biblischen Feste sind beibehalten worden bis heute. Da ist auch nicht ein Fest aufgegeben worden, bis heute. Und ihr gemeinsames Feiern in Familie und Synagoge, besonders während des Schabbat, wöchentlich, und zwar nach den Anordnungen Gottes. Ich habe einen solchen Schabbat jetzt kürzlich noch vor wenigen Wochen erlebt, in Israel. Und wissen Sie, was dadurch behalten worden ist im Volk der Juden? Der Bezug, ja wozu? Der Bezug des Volkes zu den Wurzeln des Volkes, zur Geschichte Gottes mit diesem Volk von Anfang an. Stellen Sie sich einmal vor, es würde in Deutschland, in dem bislang doch christlichen Volk, biblisch begründete Feiertag als solcher beibehalten und gefeiert in Familie und Gemeinde mit der ganzen Bedeutung, die darin liegt. Geburt des Sohnes Gottes in diese Welt, Weihnachten, Karfreitag, ans Kreuz gestorben für dich und für mich und dann auferstanden, Ostern und Himmelfahrt auf den Thron Gottes, da sehen wir ihn im Geiste. Ich weiß, wer da ist. Du auch? Und er hat in der Hand das Regiment. Und dann Pfingsten, die Gabe des Geistes und damit auch die Gaben. Wenn diese Feste nach ihrer Bedeutung immer wieder mit dem tiefen Bezug zu der Geschichte Gottes, denn das ist ja Heilsgeschichte, die in den Festen zum Ausdruck kommen, gefeiert würden. Das wäre ein Beitrag zum Erhalten der christlichen Identität. Und so haben sie Juden gemacht und haben dadurch ihre jüdische Identität bewahrt. Und weiter das Bleiben an der Tora. In dem Sinne, dass die Tora, dass die Bibel Basis ist, Grundlage ist, unerschütterliche Grundlage, darüber wird nicht diskutiert. Sie ist die Grundlage, sie ist die Basis für Lehre und Leben. Und dann schließlich das Bekenntnis zu dem einen, dem lebendigen und wahren Gott, dem Gott der Bibel, dem Gott der Väter. Das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, deren Ergebnis ich Ihnen jetzt vorgetragen habe. Man hat das also nach ganz gründlichen Recherchen in der Geschichte der Juden und des Judentums herausgefunden. Das sind die wesentlichen Gründe dafür, dass das Volk der Juden, dass die Juden ihre Identität als Juden bewahrt haben, durchgerettet haben durch die ganze Zeit. Ich nenne sie nochmal. Der Zusammenhalt der Familie, Hochhalten der Ehe. Dann das immer wieder gemeinsame Feiern der biblischen Feste in Familie und Synagoge. Das Bleiben in der jüdischen Gemeinde am Ort, das müsste ich jetzt auch hier zusagen. Wo immer sie am Ort sind, dass sie sich da zusammenfinden als die Juden, eine Synagoge. Und wenn das nicht reicht, dann wenigstens im Haus, als Hauskreis, als jüdischer Hauskreis. Und dann, das war das dritte, und das vierte, Bleiben an der Tora in dem Sinne, dass die Bibel als Basis für Lehre und Leben anerkannt bleibt. Und das Bekenntnis zu dem einen, dem lebendigen und wahren Gott, dem Gott der Bibel. Da kommt gar nicht in Frage ein Pluralismus, sondern es ist der eine und lebendige und wahre Gott. Sie wissen ja um unsere Situation heute, multireligiös, multikulturell und wertepluralistisch. Das macht unsere Gesellschaft heute aus. Auf die Frage, was die Juden heute eint, antwortet Professor Ehrlich in Berlin, auf der jüdischen Volkshochschule, die Zugehörigkeit zur jüdischen Religion, zu ihrer Volks- und Schicksalsgemeinschaft. Sie wissen sich nach wie vor, nach aller Geschichte und auch in der Gegenwart, zu dieser Volks- und Schicksalsgemeinschaft auf der Grundlage der Tora zugehörig. Das eint sie. Der Staat Israel heute versteht sich als Heimstätte für alle Juden. Darin hat er seine jüdische Identität. Würde das aufgeben, sich zu verstehen als Heimstätte für alle Juden, denn es sind noch nicht alle Juden im Land, 2/3 sind noch draußen, würde sie also verschließen etwa vor weiterer Rückkehr der Juden ins Land, würde er damit seine jüdische Identität aufgeben. Wenn ich das so betone, dann will ich damit deutlich machen, welche Versuchungen da sind, die jüdische Identität aufzugeben. Und das sollte uns, wenn anders wir unseren erstgeborenen Bruder im Volk der Juden noch erkennen, ins Gebet treiben für ihn. Der Staat Israel heute versteht sie als Heimstätte für alle Juden. Das können Sie nachlesen in der Freiheitserklärung 1948, also in der Verfassung, ist das festgeschrieben. Und zwar in ihrem biblisch-geschichtlichen Raum, das ist Israel, Jahrhunderte Palästina genannt, in der Erwartung des Messias und des messianischen Reiches. Also, ohne die Bibel gäbe es kein jüdisches Volk und gäbe es heute kein jüdisches Volk mehr. Gäbe es keine jüdische Identität. Pinchas Lapide konnte sagen, die Geschichte von 4000 Jahren, das ist die biblische Geschichte, das ist der Plan Gottes, ist uns in unseren Knochen drin. Das heißt, das werden wir nicht los. Ich frage jetzt immer zwischendrin, weil wir damit zu tun haben. Wir haben letztlich ja keinen anderen Gott. Wir haben letztlich keine andere Bibel. Wir haben letztlich keinen anderen Glauben. Wir kommen alle von Abraham her. Er ist unser Vater im Glauben. Lesen Sie die 16 Gedenksteine immer wieder durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Das ist Glaube. Was ist uns in den Knochen, dass wir es nicht wieder loswerden? Das Volk der Juden hat in sich ein heilsgeschichtliches Bewusstsein. Vielleicht ist das nicht jedem Einzelnen so deutlich, aber in sich als Ganzes ist im Volk der Juden ein heilsgeschichtliches Bewusstsein. Und es wird bewegt insgesamt von einem messianischen Gespür. Deshalb konnte diese große Bewegung des Zionismus in Gang kommen, zurück nach Zion, zurück ins Land, zurück, dorthin kommt der Messias und er ist unser Retter. Vom Zion kommt der Retter und er wird noch ganz Israel retten. Das bestätigt dann das Neue Testament in dieser großen Sicht, die Paulus entwickelt in Römer 9 bis 11. Und nun, die Juden sind im Plan Gottes und haben eine heilsgeschichtliche, zwar so theologische wie auch ethische Bedeutung für die ganze Menschheit. Ich sagte schon, sie sind im Plan Gottes. Pinchas Lapide, bekannt durch den Dialog zwischen Juden und Christen und auch durch sein Werk Israel, Inspirator des Glaubens, 1973 geschrieben, sagte, wir Juden sind zu einem Volk geworden, nicht aus geografischen Gründen, auch nicht durch die Bande des Blutes, sondern an unserer Wiege standen drei geistige Grundprinzipien. Erstens, der Glaube an den einzigen Gott der gesamten Menschheit. Der Glaube war bis dahin nicht da. Viele Götter. Aber der Glaube an den einen und einzigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, den Schöpfer des Menschen, den Lenker der Geschichte, den Lenker der Schicksale, das ist erstmalig beim Volk der Juden, Israel. Zweitens, das Vollkommenheitsideal des Menschen, das heißt, dass der Mensch geschaffen ist im Bilde Gottes. Das war bis dahin total unbekannt. Wie verstand sich der Mensch selbst? Hier erstmalig verstehen sich die Menschen als von Gott geschaffen, im Bilde Gottes. Was das bedeutet, da buchstabieren wir heute noch dran. Im Bilde Gottes geschaffen. Und das gibt dem Menschen seine Würde. Und es gibt einen Widersacher Gottes. Und der hat ein Ziel, das Bild Gottes am Menschen zu zerstören und ihn damit die Würde zu nehmen. Das ist das Tier aus dem Abgrund. Das konnten sie in Auschwitz erleben. Das war eine totale Entmenschlichung. Offenbarung 13. Das heißt, der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes, Gott und seinen Nächsten zu lieben, mit der Vision einer moralischen Ordnung, Ethik. Die Gebote Gottes, nunmehr sind sie absolute Werte, erstmalig in Israel. Und so hat die Ethik Vorrang vor allem. Die Ethik. Und drittens der Glaube an die endgültige Offenbarung der Macht Gottes, an die endgültige Errichtung des Reiches Gottes auf dieser Erde. Das ist diese prophetisch-eschatologische Sicht, die sich durch die ganze Bibel zieht, beginnt mit Israel. Die gab es vorher nicht. Also die Zukunftsperspektive. Pinchas Lapide weiter, ich sage es nochmal, die Geschichte von 4000 Jahren in unserem jüdischen Knochen erzählt uns, dass eine zusammenhängende Kette jüdisch-historischer Bestimmung direkt von dem Patriarchen Abraham vor 4000 Jahren zu dem wiedervereinten Jerusalem unserer Tage hinführt. Jerusalem 3000, das ist das jetzige Gedenkjahr, in das Sie hineingegangen sind. Jerusalem 3000. Die Verheißung 4000 Jahre vorher bei Abraham. Also zum Staat Israel heute. Ben Gurion, der Staatsgründer von 1948, die Juden sind ein Wunder der Weltgeschichte. Sie haben ihr Land, ihre Sprache und ihr Volkstum innerhalb einer Generation erneuert. Jetzt im neuen Israel. Ihr Land, sie sind wieder im Land. Das war ja eine Wüste. Und jetzt ist es teilweise wieder ein blühender Garten geworden. Ihre Sprache, Hebräisch, die alte Sprache, ist jetzt die Landessprache. Und ihr Volkstum. Ihr Volkstum, stellen Sie sich vor, und wenn Sie in Israel waren, haben Sie das hier gesehen an den Gesichtern und an den Gestalten und zum Teil noch an den Sprachen. Aus allen Völkern, asiatisch, afrikanisch, europäisch, mehr vom Osten, mehr vom Westen, so unterschiedlich, sind jetzt wieder ein Volk, ein Volkstum. Innerhalb einer Generation. David Ben-Gurion sagt, das Geheimnis dieses Wunders aber liegt in der Bibel. Sie ließ uns niemals verzweifeln. Wir können nur wünschen, dass sie an der Bibel bleiben, an der Tora bleiben. Wie ich mir wünsche, dass ich an der Bibel bleibe. Denn sonst habe ich keinen Bestand. Und Israel auch nicht. Hier ist die Verbindung von Geschichte und Heilsgeschichte. Ganz zielgerichtet. Schweizer Theologe konnte sagen, Glaube wird damit zur Hoffnung für die Welt. Dieser Glaube, anfangend mit Abraham, gehen Sie doch einmal durch den Wald, schauen Sie sich der Reihe nach die Gedenksteine an, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, 16 Mal und dann 8 Mal bei Abraham und seinen Söhnen, Isaac und Jakob und Josef. Glaube wird damit zur Hoffnung für die Welt. Ein Pädagoge, ein Erziehungswissenschaftler unserer Tage, Professor Michael Dietrich von der Universität in Hamburg, sagt dazu, das Wissen um die biblische Prophetie macht mündig. Und da ist meine große Sorge im Blick auf unsere Gemeinden, im Blick auf die Jugend in den Gemeinden, im Blick auch auf die Jugendarbeit. Wie mündig sind wir denn, wenn das Wissen um die biblische Prophetie mündig macht? Wenn davon etwas mehr im Dritten Reich gewesen wäre, dann hätte die Kirche, dann hätte die Gemeinde, dann hätten auch die Gemeinschaften sich deutlicher erklärt als Christen im Dritten Reich. Ja, sie wären mit in den Widerstand gegangen gegen das, was im Dritten Reich geschehen ist, nämlich die Vernichtung der Juden, 6 Millionen, die Vernichtung von als unwert erklärten Menschen, 1,5 Million, das waren Deutsche. Und dann die Sintis und Romas und. Aber wir haben geschwiegen, wir haben weggeschaut. Das Wissen um die biblische Prophetie macht mündig. Es führt weit über die persönlichen Probleme hinaus. Das geben wir nicht auf, uns um unsere persönlichen Probleme zu kümmern. Aber es hilft dann doch wiederum zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit. Und das ist jetzt wieder die Frage. Wo sind die stabilen Persönlichkeiten? In einer Zeit des Schwundes von Persönlichkeit, von Autorität, von Männern vor allen Dingen und auch Frauen. Darüber kann man mit der Jugend sprechen, wenn man es geeigneterweise macht. Ich bin jetzt eingeladen worden zum Gymnasium, hatte zu den Abiturienten zu sprechen. Über das Dritte Reich, wie ich es als Zeitzeuge erlebt und überlebt habe. Die haben zugehört, eine ganze Stunde. Das stand nachher in der Schulzeitung, dass diese Stunde mehr gewesen sei als die übliche Geschichtsstunde. Das brauchen wir. Und wenn, dann vor allen Dingen die junge Generation, die doch hinein muss in die weitere Entwicklung. Und da werden wir schuldig in den Gemeindeleitungen, wenn wir das nicht der jungen Generation vermitteln. Heilsgeschichte. Wenn wir heutzutage auch in Kreisen lebendiger Christen, so fährt Professor Michael Dietrich fort, er ist ein gläubiger Mann, wenn wir heutzutage auch in Kreisen lebendiger Christen immer häufiger noogene Depressionen vorfinden, das heißt also seelische Verstimmungen, die mit Leere und Sinnlosigkeit und Perspektivenlosigkeit zu tun haben, dann ist dies nicht zuletzt durch eine einseitige Verkündigung zu begründen, die ihren Schwerpunkt nur im gegenwärtigen Geschehen sieht. Dass die ganze Heilige Schrift weitaus mehr zu sagen hat, sollte klar sein. Bringen Sie bitte nicht nur immer das Neue Testament mit. Aber wenn Sie das schon haben, ist ja schon etwas. Die Juden im Plan Gottes, sie haben eine heilsgeschichtliche, soteriologische und ethische Bedeutung für die ganze Menschheit. Wir könnten uns fragen, wohin liegt denn nun die Bedeutung? Ich kann jetzt mal hier einfach in die Versammlung hineinfragen. Was haben wir den Juden, dem Volk der Juden, was haben wir Israel zu verdanken? Würden sich einige mal einfach jetzt melden und sagen, was sie empfinden, was wir ihnen zu verdanken haben, was von Bedeutung ist für sie selbst, für die Gemeinde, für die ganze Welt. Denken Sie weiter darüber nach, es fällt Ihnen noch viel ein. Haben Sie schon dafür gedankt? Haben Sie auch den Juden dafür gedankt? Wir könnten den ganzen Abend damit zubringen, aber meine Zeit ist ja schon bald zu Ende. Ich will sie nur kurz einmal aufführen. Das Wesentliche. Aber es ist auch genannt. Nun ist gut, wenn wir das im Zusammenhang bringen und dann merken wir, das ist ein Ganzes. Da gehört das eine zum anderen. Und ohne das wären wir nicht Gemeinde. Und ohne das hätte die Welt und die Menschheit keine Hoffnung. Jetzt nenne ich. Erstens, wir verdanken Ihnen das Wissen um den lebendigen und wahren Gott. Sie müssen sich das heute klar machen, dass bei dem Zuendegehen der Christlichkeit unseres Europa einfließt Neuheidentum. Nicht mehr der eine und lebendige und wahre Gott, sondern durchaus pluralistisch. Und das ist jetzt nicht vorchristlich und vorjüdisch, sondern da es nachher geschieht, ist es antijüdisch und antichristlich. Der ewige Gott hat sich in Israel geoffenbart. Nicht unter den Indianern irgendwo im Busch. Das möchten ja heute so die Ethnologen gerne haben und deshalb werfen sie die Missionare raus. Ich weiß, wovon ich spreche, weil wir selbst da auch arbeiten. Unter den Indianern im Amazonasgebiet in Brasilien, ich habe sie selbst besucht. Der ewige Gott hat sich in Israel geoffenbart und daraus folgert, sich abzukehren von Götzen und Mythen und Ideologien. Daraus folgert, Gerechtigkeit zu fordern im Namen dieses einen, des absoluten und ewigen Gottes. Zweitens, wir verdanken Ihnen das Gesetz, die Gebote Gottes. Und zwar alle 10, da ist nicht eins auszunehmen. Ich habe das jetzt in einem Leserbrief an die Zeitung Die Welt geschrieben. Sie haben das auch aufgenommen. Denn diese Gebote Gottes sind Hilfen zum Leben. Und wenn wir sie verwerfen, dann verfallen wir der Kultur des Todes. Und wir können nicht uns aussuchen, dieses Gebot halte ich, das Gebot brauche ich ja nicht halten, das ist überhaupt nicht wichtig. Alle 10 Gebote. Denn das ist der Wille Gottes. Und wir merken, wenn wir darauf eingehen, dass das eine Hilfe zum Leben ist. Und wir beschneiden uns diese Hilfe zum Leben, wenn wir die Gebote Gottes beschneiden. Wir verdanken Ihnen das Gesetz, die Gebote als Hilfe Gottes zum Leben. Als Basis der Ethik mit dem Doppelgebot der Liebe. Und damit auch verbunden die Vorstellung von der Heiligkeit oder der Würde des menschlichen Lebens. Ebenbild Gottes sein, das kann ich doch nicht einfach antasten. Das ist unantastbar. Und jetzt danken Sie einmal für die Verfassung, die wir noch haben, wenn sie auch nicht mehr in allem gültig ist. Und wenn auch das Verfassungsgericht inzwischen daran rummodelt. Denn da steht ausdrücklich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber es steht davor, und das ist das eigentliche Vorzeichen, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und das vor Gott wird mehr und mehr gestrichen. In einigen Bundesländern ist es schon aus ihren Verfassungen gestrichen worden. Warum waren die Juden den Nazis so verhasst? Wissen Sie das? Gibt es hier noch Zeitzeugen aus dem Dritten Reich? Bekennt ihr euch mal dazu. Was meinen Sie, was haben Sie erfahren, warum die Juden von den Nazis eigentlich so verhasst waren? Weil sie Juden waren. Aber wie, was war denn da, was sie hassten? Bitte? Nicht wahr? Man hat den Juden für schuldig erklärt, einen körperlosen, abbildlosen, abstrakten, absoluten Gott erfunden zu haben. Und wissen Sie, welches Kardinalwort heute, auch von theologischer Seite, mehr oder weniger gestrichen wird im Neuen Testament? Im Dritten Reich wurde es verboten. Ich kenne den Erlass des Kultusministers hier in Württemberg damals. Dieser Satz in Johannes 4, Vers 22 musste aus dem Religionsbuch gestrichen werden. Der Satz heißt, das Heil kommt aus den Juden. Das durfte im Dritten Reich doch nicht sein. Die Juden waren ja ein ungeziefer Menschheitskörper. Und da konnte auch nicht das Heil von ihnen kommen. Von ihnen kommt nur Unheil. Aber heute gibt es einen anderen Satz. Und der wird auf jeden Fall im Religionsunterricht mehr oder weniger gestrichen. Aber auch in der Verkündigung zum Teil. Und in den Gemütern der Menschen. Und von daher haben wir dann eben kulturelle, multireligiöse und wertepluralistische Situation heute bei uns. Kennt ihr den Satz? Johannes 14, Vers 6. Was steht denn da? Kennt ihr die Bibel? Was steht in Johannes 14, Vers 6? Ich bin. Kennen Sie die Ich Bin-Worte, dann wissen Sie, wer Gott ist. Und wenn Sie die nicht kennen, wissen Sie auch nicht, wer Gott ist. Denn der Sohn Gottes hat den Gott offenbart und er hat immer gesagt, ich bin, ich bin, ich bin. Und daran können Sie erkennen, wer unser Gott ist. Was steht da in Johannes 14, Vers 6? Ist doch Bibelstunde heute Abend, oder nicht? Bitte? Ja, bitte deutlich. Ich bin der Weg. Wer? Ich. Jesus. Weiter. Die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommt der Zusatz. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da gehen etliche hoch, vielleicht sogar hier innerlich einige. Das kann man doch heute nicht mehr sagen, sagt man. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das heute nicht mehr sagen können, dann verleuchten Sie ihn. Und dann verleuchten Sie das Heil. Das ist nämlich das Schreckliche dabei. Denn es gibt keinen anderen Weg zum Vater, als nur durch ihn. Und wenn ich so und so viele andere Wege aufzeige, dann verführe ich die Leute, sodass wir heute wieder in einer ausgesprochenen Zeit der Verführung leben. Nicht erst im Dritten Reich. Das war eine große Verführung. Auch heute wieder. Neu. Mit anderen Formen, aber mit demselben Inhalt wie damals. Ich sage das als Zeitzeuge. In weiterer Verantwortung. Also deshalb waren die Juden verhasst. Sie seien schuldig, einen körperlosen, abbildlosen, abstrakten, absoluten Gott erfunden zu haben. Und das Zweite, sie waren verhasst wegen der Vorstellung einer moralischen Gewissensinstanz. Diese Vorstellung einer moralischen Gewissensinstanz hätten die Juden geprägt. Und es ist bekannt, dass Hitler bei seiner Judenvernichtung in Europa das Gewissen höhnisch gebrandmarkt hat als eine jüdische Erfindung und Verstümmelung menschlichen Lebens oder Wesens wie die Beschneidung, so Hitler. Lesen Sie Mein Kampf. Ich sagte heute Morgen, als ich jetzt in Bethlehem war, in Betschala, wohnte in einer arabischen Familie. Und da kam ein arabischer Muslim oder muslimischer Araber und grüßte mit Heil Hitler. Das war mir dann nicht zum Lachen. Und das ist mir hier und da passiert in diesen Ländern. Wir sind da sehr beliebt, wir Deutschen. Und als einer einmal von Hitler schwärmte, das war der Massawa, tot am Roten Meer, ein Scheich war das, und ich so ein süß-saures Gesicht machte, da guckt er mich strafend an und sagt, wie, liebst du Hitler nicht? Bist du kein Deutscher? Und Hitler, Mein Kampf ist Bestseller im Arabischen, wie ich wusste und jetzt feststellen musste. Sie sehen, Hitler ist tot, aber Mein Kampf nicht. Dieser Kampf nicht. Dietrich Bonhoeffer hat das deutlich erkannt, gleich am Anfang. Dieser Zusammenhang von Verstoßung der Juden und damit dann auch Verstoßung dessen, der aus den Juden gekommen ist, der Messias, Jesus Christus. Und damit auch die Verwandlung von Rechts und Unrecht in einen Unrechtsstaat. Aber wir Christen haben damals immer noch von Römer 13 her unsere Loyalität diesem Staat gegenüber bekundet. Sie brauchen nur die entsprechenden Schriften in unseren Kreisen zu lesen, etwa zum Geburtstag Hitlers oder bei welchen Gelegenheiten immer, diese Verbeugungen. Vor diesem Staat, der kein Rechtsstaat mehr war, sondern ein Unrechtsstaat mit dämonischen Kräften und Mächten, die in ihm wirkten. Ich könnte Ihnen das beweisen an vielen Stellen. Nein, Dietrich Bonhoeffer hat das gesehen von Anfang an. Er hat gewarnt. Er hat damals das gesagt, was heute gesagt werden müsste, in einem anderen Zusammenhang. Schreit für die Stummen, die für sich selbst nicht schreien können. Wer ist das denn heute? Die Ungeborenen, die unter dem Mutterherzen getötet werden von Ärzten. Und betrieben von den Erzeugern dieser Kinder im Mutterleib. Schreit da die Gemeinde? Ich höre kein Schreien. Ich weiß etwas davon, weil ich aktiv mitgearbeitet habe, auch einiges in Gang gebracht habe. Helfen zum Leben, helfen statt töten, pro vita. Damals sagte Bonhoeffer, schreien müsste die Gemeinde, als die Juden umgebracht wurden. Schreien müsste die Gemeinde. Und wer heute nicht schreit, sagt er, der kann auch nicht gregorianisch singen. Und die Verstoßung der Juden aus dem Abendland, ja, wir erleben das ja heute, die Verstoßung Jesu Christi aus dem Abendland, die Verwerfung der jüdisch-christlichen Werte, das sagte ich schon. Was verdanken wir ihnen? Ihm wurde gesagt, das Alte Testament, nicht nur das Alte Testament. Wer hat denn das Neue geschrieben? Außer Lukas. Ja, genau. Also das gesamte, die gesamte Heilige Schrift, die Bibel, Alten und Neuen Testaments, als Gottes Wort für alle. Das ist die Bedeutung. Und wieder in der Nazizeit mit den Juden wurde auch das Alte Testament abgelehnt. Ich habe das ja erlebt. Und das Neue Testament musste entjudet werden. Jesus durfte kein Jude sein. Sie haben diese Theologie heute in Palästina. Sie haben eine palästinensische Befreiungstheologie. Jesus ist aus Galiläa, kommt nicht aus den Juden. Und er ist gekommen, um die Palästinenser zu befreien. Das ist eine gängige Theologie heute. Aber das haben wir im Dritten Reich erlebt, die deutsch-christliche Theologie. Wir haben das weitererlebt, die Befreiungstheologien. Überhaupt die ganzen Genitivtheologien, Theologie der Befreiung, Theologie der Frauen, was gibt es denn noch? Als ob es verschiedene Theologien gäbe. Es gibt nur eine. Und das ist die Theologie Jesu Christi, nach der Schrift. Das verdanken wir Ihnen, das Heil für alle Menschen, den Heiland Jesus Christus. Er kommt aus den Juden, auch Römer 9, Vers 5. Und er wird wiederkommen nach Zion, nach Jerusalem. Lesen Apostel 1, Vers 11. Der Jesus ist vor den Jüngern hinweg, in den Wolken zum Vater zurück, nicht mehr sichtbar. Aber er lebt, er ist da. Die Jünger schauen ihm noch nach. Was sagen die Engel? Er wird hierhin wieder zurückkommen. Und bis er wieder zurückkommt nach Zion, geht ihr hin und sagt das allen Völkern. Und da sind wir noch bei, ich hoffe. Missionarisch tätig sein. Im Dritten Reich war diese Mission verboten. Und heute? Weitgehend in den Kirchen ist Mission diskreditiert. Nur noch zwischenkirchliche Hilfe und Dialog. Aber Mission? Menschen zur Bekehrung rufen? Zur Umkehr, zur Rettung? Nein. Er wird wiederkommen nach Zion, nach Jerusalem. Das heißt für Israel und für die ganze Welt. Römer 11, Vers 25 und 26. Nach der Lösung des Schuldproblems auf Golgatha, wo er für dich, für mich, für Israel und alle Welt gestorben ist, wegen unserer Sündigkeit und Verlorenheit. Kommt er dann wieder, auch das Machtproblem zu lösen. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Macht. Dein ist die Herrlichkeit. Und das Vaterunser beginnt immer noch. Wie beginnt es denn? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wie oft beten Sie das? Zumindest doch in jedem Gottesdienst einmal in der Woche, oder nicht? Glauben Sie das auch? Stehen Sie dazu? Und dann heißt es ja weiter von daher, dein Wille geschehe. Das hängt zusammen. Wir verdanken den Juden auch, dass sie Juden geblieben sind. Durch all die Zeit. Gefallen, wieder aufgestanden. Gefallen, wieder aufgestanden. Wir sind Juden geblieben. Bis heute. Das verdanken wir ihnen. Wir könnten es ihnen nachmachen, dass wir Christen bleiben. Wir fallen, aber wir stehen wieder auf. Wir fallen, wir stehen wieder auf. Wir sind nicht fertig. Wehe den Fertigen. Das habe ich mir behalten von der Unterprima her. Wehe den Fertigen. Die sind leichtfertig. Seien Sie nicht leichtfertig. Aber bleiben Sie. Bleiben Sie. Bleiben Sie Christen. Und zwar ganze Christen. Und dass die Juden Juden bleiben. Und zwar ganze Juden. Wir haben dir weiter nachzudenken hier in dieser Tagung. Dass sie ihre Identität bewahrt haben. Dass sie ein starkes Zeugnis für die Existenz ihres Gottes und für die Gültigkeit der Verheißung Gottes und damit eine Anfrage an unsere christliche Existenz und auch an unsere Solidarität mit den Juden. Jetzt sage ich Ihnen zum Schluss noch ein Wort von dem Professor Dr. David Fusser aus Jerusalem, Universitätsprofessor. Er sagt, in einem Gespräch mit Juden, Christen und Arabern auf dem Ölberg, so eine Begegnung mit Juden, Christen und Arabern auf dem Ölberg, ich muss Ihnen sagen, dass es heute für die ernsten Christen eine Pflicht und eine Notwendigkeit ist, sich mit dem Volk Israel solidarisch zu erklären. Ich möchte, da wir vielleicht doch in den letzten Tagen leben, den Nationen Hilfe anbieten, wie sie gerettet werden können. Sie müssen gläubig werden, der Bibel vertrauen und sich mit den Kindern Israel solidarisch machen, sonst werden sie zugrunde gehen. Und weiter. Es ist unbedingt nötig, dass die Christen langsam unter der Leitung von vernünftigen Hirten das Neue und das Alte Testament lesen. Es ist heute nötig, sich mit den biblischen Aussagen über die Endzeit zu befassen. Die Juden tun es. Die Christen sollten es umso mehr tun, wenn sie ihrer Erwählung nicht verlustig gehen wollen. Ich nehme an, dass die Endzeit sehr nahe ist, Professor Flusser. Dann sagt er weiter, warum? Nicht wegen der Besudelung, Verschmutzung der Welt, nicht wegen der großen äußeren Gefahren, die sich jetzt auftun, sondern wegen des großen Abfalls in den christlichen Kirchen. Ich sehe, dass ein Abfall kommt, in dem nicht nur viele abfallen, sondern wo sich zeigen wird, dass das gesamte, das sogenannte Christentum sich zum Antichristentum pervertiert. Es wird die Lehren Jesu so verdrehen, dass sie zu einem Gegensatz werden. Darum besteht heute wirkliche Gefahr für die christlichen Kirchen. Und weiter, ich glaube, dass die uns noch zur Verfügung stehende Zeit kurz ist. Dann hat er etwas sehr Entscheidendes noch gesagt. Wenn ich von Israel aus in die westlichen Länder reise und vor christlichen Theologen und ihren Studenten spreche, muss ich ihnen immer wieder sagen, Jesus ist ganz anders, als wie ihr ihn verkündigt. Was für ein Erschrecken wird über die meisten von euch kommen, wenn die Parousie Christi stattfindet, an die ihr weder glaubt, noch die ihr verkündigt. Mit eurer Bibelkritik betreibt ihr eine Enthistorisierung, und zwar mit Mitteln, die mit Wissenschaft sehr oft nur die äußere Form gemeinsam haben. Da ihr die Fakten, die Tatsachen nicht glaubt und ihr euch als Intellektuelle noch brüstet, müsst ihr eine Art von Vorhang vor das Geschehen mit und um Jesus ziehen. Ihr entfernt die Leute vom Glauben, nachdem sie doch dürsten. Ihr aber habt den Glauben verloren und treibt offensichtlichen Betrug. Ihr wisst selber nicht, dass das ein Verbrechen ist. Darunter kann ich mich selbst nur stellen und erkennen, in welcher Zeit wir leben, Israel und wir. Wir werden in der Tagung noch auf eines mehr kommen. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben und ich hoffe, dass diese Bibelstunde ein wenig nachwirkt. Dankeschön.
Wir beten. Hab Dank, Herr Jesus, für diese Botschaft. Und hab Dank, dass wir dich kennen dürfen als den einzigen Weg zum Vater. Und wir danken dir auch, dass wir wissen dürfen, dass du auch mit deinem Volk zum Ziel kommst, dass auch sie dich als ihren Herrn und Heiland erkennen werden. Ja, und wir wissen auch, dass du bald wiederkommen wirst. Schenk uns festen Glaube an dich und gib uns auch dieses Vertrauen, das Abraham hatte. Wir danken dir von Herzen, dass du hier gegenwärtig bist und dass du auch weiter mit uns gehst. Amen.